Okay, ja, dann herzlich willkommen zum Podcast. Wir sind schon mal los, des Ernährungsrats Berlin. In dieser Folge stellen wir euch die Gewinnerinnen unseres ersten Science Slams im Rahmen der Aktionskonferenz im November 2020 vor. Die beiden haben gewonnen und ein Teil des Gewinns ist eben, dass wir diesen Podcast miteinander machen, diese Folge. Und so haben wir auch die Möglichkeit, ihre Forschung noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben ja schon einen ersten Eindruck gewinnen können durch die Vorstellung. Ich hoffe, viele von euch, die jetzt auch zuhören, haben schon reingeguckt oder haben sich das sogar live angeschaut. Aber ja, jetzt geht's nochmal in die Tiefe. Wir haben genug Zeit, um auch einzutauchen und nochmal von Suse und Sandra zu erfahren, was sie dann so machen und worum es in ihrer Forschung geht. Und ja, da sind wir schon mittendrin, denn wir wollen euch ja auch kennenlernen. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, wo ihr arbeitet und wie ihr zu dieser Forschung gekommen seid. Also genau, bitteschön, wer möchte anfangen?
Hey, ich fange, glaube ich, an, hatten wir gesagt. Genau, hallo, ich bin Suse. Zu mir, vielleicht wo ich arbeite, am Fachgebiet Gender und Globalisierung an der Humboldt-Universität. Und ich bin dort seit ungefähr, naja, jetzt schon seit längerer Zeit, auf jeden Fall seit einigen Jahren, 8 Jahren, glaube ich, an diesem Fachgebiet tätig. Jetzt seit 4 Jahren mittlerweile als wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin tatsächlich vor allem über meine studentische Hilfskrafttätigkeit zu dem Thema auch gekommen. Also ich habe einen Master in Gender Studies gemacht an der Humboldt-Universität und habe dann als studentische Hilfskraft in dem im besagten Fachgebiet angefangen. Und das war eher tatsächlich zufällig und ich finde es immer wieder sehr lustig, mir manchmal anzuschauen, wo ich jetzt stehe, weil wenn mir jemand, als ich auch schon angefangen habe, dort zu arbeiten, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst dich später mal wissenschaftlich mit Geschlecht und Ernährung auseinandersetzen, dann hätte ich gesagt, bitte was? Ich? Kochen sind Themen, mit denen ich mich irgendwie beschäftige, wo Menschen ihr Essen kaufen, okay, warum? Und finde es aber mittlerweile, bin ich da super happy mit und finde es mega spannend, weil ich glaube, dass Fragen um das Ernährungssystem, um die Ausgestaltung von daran anschließenden Fragen des Mensch-Natur-Verhältnisses sich daran super gut darstellen lassen und freue mich da jedes Mal wieder über die spannenden Themen, die ich da mit meinen Kolleginnen diskutieren kann und bearbeiten kann, unter anderem eben ja auch dieses Forschungsprojekt, was wir bei dem Science Slam vorgestellt haben. Genau, vielleicht so ganz kurz zu mir. Und ja, eine meiner spannenden Kolleginnen ist Sandra.
Ja, dann sind wir gespannt auf Sandra. Bitte, stell du dich auch kurz vor.
Hallo, genau, ich bin Sandra. Wie bin ich Forscherin geworden? Das ist auch eine gute Frage. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie Suse. Ich habe irgendwann mal vor Ewigkeiten Politikwissenschaften studiert. Dann habe ich auch einen Master in Gender Studies auch an der HU gemacht. Und dann vor einem Jahr habe ich angefangen am Lehrstuhl. Also vergleichsweise frisch. ja, und ich bin auch irgendwie so darüber gekommen, dass ich mir immer Fragen gestellt habe um Sorge, aber auch Mensch-Natur-Verhältnisse. Also in meiner Masterarbeit habe ich eigentlich ganz was anderes gemacht. Da ging es noch um Klimaaktivismus. Aber eben so die großen Fragen von Geschlecht und Sorge, das hat mich immer umgetrieben. Und ja, ich bin irgendwie auch ganz happy, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine Sache, die mir im Alltag die ganze Zeit begegnet und das ist nicht so eine gehobene Sache, die wir irgendwie erforschen, sondern wenn ich Leuten davon erzähle, erstmal kommt schon immer so, wie nochmal genau, und dann sage ich nochmal einen Satz mehr und auf einmal kann ich mit allen darüber reden und das mag ich irgendwie total gerne, dass das irgendwie so lebensnah ist und gleichzeitig aber in der Wissenschaft.
Ja, spannend, das klingt gut, also dass es ja anschlussfähig ist oder eben auch ja die Leute dann nachfragen. Also es ist ja, jetzt stelle ich mir manchmal auch nicht so einfach vor, dann sitzt man da so am Schreibtisch und forscht vor sich hin und keinen interessiert es oder man hat manchmal vielleicht so diesen Eindruck. Und die spannende Frage ist ja auch so, ihr habt jetzt schon ein paar so Begriffe genannt und ja, euer Fachgebiet verrät es ja auch schon. Was für eine Brille habt ihr denn auf, wenn ihr auf das Ernährungssystem guckt? Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen deutlicher herausstellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wie guckt ihr drauf?
Genau, also wir gucken eigentlich immer mit so einer Gender-Brille drauf, also irgendwie immer aus einer Geschlechterperspektive. Und dabei verstehen wir aber Geschlecht, wie wir das nennen, als Strukturkategorie. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, dass Geschlecht unseren gesamten Alltag, auch unseren Ernährungsalltag und auch unser Ernährungssystem irgendwie strukturiert. Und dann schauen wir eben, naja, wer übt denn welche Tätigkeiten aus und wie werden dann diese Tätigkeiten bewertet, weil auch innerhalb der Geschlechter manche Tätigkeiten mehr angesehen als andere sind. Das heißt, in dieser Forschung fragen wir halt auch immer, naja, wie sehen denn so Macht- und Herrschaftsverhältnisse aus? Also wer hat eigentlich das Sagen zu welchen Themen und das eben auch im Bereich, sei das Politik oder in der Wirtschaft, wo werden da die Entscheidungen getroffen und auf Grundlage eben wovon. Und so geht es dann irgendwie, kommen wir immer schnell zu irgendwie der Geschlechterfrage.
Und ich habe jetzt, ihr habt mir ja auch so ein paar Hinweise noch geschickt zu eurer Forschung, zur Vorbereitung. Und da sprecht ihr ja auch, es geht ja bei euch auch um nachhaltige Ernährung und Gender, also so und diese Zugangsfragen letztendlich. Und bevor wir da nochmal ein bisschen tiefer reintauchen, auch in euer Forschungsfeld oder tatsächlich die Arbeit, mit der ihr euch jetzt am meisten beschäftigt, ist vielleicht nochmal die Frage vorangestellt, was ihr unter nachhaltiger Ernährung so versteht. Also, dass wir uns dem nochmal nähern und auch so Zugangsfragen sind es dann ja letztendlich. Also genau, erstmal die Frage so nachhaltige Ernährung, was ist das oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da würde ich mal drauf reagieren. Und zwar hat es Sandra ja so ein bisschen gesagt, unsere Herangehensweise ist da ein Stück weit anders, dass wir uns gar nicht anschauen, welches Essen ist jetzt irgendwie das richtige Essen oder das nachhaltigere Essen oder das gesundere Essen, sondern eher auf die alltäglichen Praktiken und Tätigkeiten schauen, die mit dem Essen verbunden werden. Und grundlegend würden wir erstmal sagen, ist es notwendig, das Ernährungssystem wieder als ein Versorgungssystem zu verstehen. Also das heißt, es geht darum, dass Menschen mit guten Nahrungsmitteln versorgt werden sollen. Da drin zentral ist ja dann auch wiederum der Begriff der Sorge. Das heißt, es sollte eben, oder wir würden aus unserer Perspektive heraus sagen, es geht um sorgfältige und sorgsame Beziehungen innerhalb dieses Ernährungssystems vielmehr. Sowohl gegenüber den Menschen, also sozusagen, dass ich in der Lage bin, zum Beispiel als Mutter, als Freundin, als sorgende Person, die Menschen um mich drumherum, die mir lieb sind, mit guten Nahrungsmitteln, gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen, dass aber auch ich gegenüber den Produzenten und Produzentinnen in der Lage bin, eine sorgenvolle Beziehung zu haben, in der Form, dass ich sozusagen nicht Ausbeutungsverhältnisse zum Beispiel mit dem Kauf meiner Nahrungsmittel unterstütze. Und es geht aber auch um natürlich eine sorgenvolle Beziehung letztendlich gegenüber der Natur. Also auch da ist ja sozusagen, kann man ja auch mit einem Begriff der Sorge sozusagen drauf gucken. Das heißt, wir würden sagen, es geht in erster Linie, ist das Ernährungssystem oder die Gestaltung unseres Ernährungssystems, und da ist der Ernährungsrat ja schon super gut auch dabei auf jeden Fall, ist eine gesellschaftspolitische Aushandlungsprozess. Mhm. Also auch nachhaltige Ernährung, was genau sich hinter dem Begriff nachhaltige Ernährung befindet, ist ja nichts, was festgesetzt ist, sondern das muss immer wieder neu ausgehandelt werden und sollte eigentlich nicht so ein wirtschaftliches Credo sein sozusagen. Also nicht wirtschaftliche Maxime sollten da die ersten Entscheidungskriterien sein. Das heißt, wir würden dafür plädieren, um so ein Ernährungssystem nachhaltig zu denken oder an Ernährung nachhaltig zu denken, ist es wichtig, einen viel, viel holistischeren Blick einzunehmen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch diese Unterscheidung zwischen Essen und Mahlzeit. Genau aus diesem Grund treffen wir den in unserer Analyse oder in unserer Perspektive. Also das Essen verstehen wir als eine viel, viel individuellere Tätigkeit, wo es eben konkret um die Aufnahme von Kalorien, von notwendigen Nährstoffen und sowas alles geht. Und die Mahlzeit ist dann ein Konzept, was viel mehr soziokulturelle, ökologische, ökonomische und politische Aspekte auch mit einbezieht. Also wo der Fokus auch viel mehr auf die Praktiken der Zubereitung des Essens gerückt wird, der Besorgung des Essens, wie nehmen auch die Menschen das Essen zu sich, also wie sieht der soziale Kontext aus, das alles spielt eine Rolle. Und dadurch werden auch reproduktive Tätigkeiten und die Verwobenheiten von reproduktiven Tätigkeiten, also sowas wie eben Nahrungsmittelzubereitung, viel mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und das sozusagen in dieser Gesamtheit, würden wir sagen, ist zeichnet nachhaltige Ernährung aus, sozusagen? Also nicht nur das eine Nahrungsmittel, was jetzt biologisch produziert ist, sondern eine holistische, ganzheitliche Perspektive, die eben auch die dazugehörigen alltäglichen Praktiken in der Küche zum Beispiel mit einschließen.
Sehr interessant, also genau diesen Zugang über, also was du meintest, dieses Sorgsam, also ne, also Thema Sorge. Magst du noch ergänzen, Sandra, dazu? Oder das, also das finde ich jetzt gerade nochmal einen interessanten Zugang und auch, dass das nochmal so deutlich wird, dieser Unterschied zwischen Essen und Mahlzeit, den ihr macht. Und das klingt ja total nachvollziehbar, wie du es jetzt gerade erklärt hast.
Nee, ich habe eigentlich nichts groß was zu ergänzen. Ich finde es allgemein vielleicht noch einen guten Hinweis, wenn wir über Sorge reden, dass das bei uns auch immer so ein bisschen einen Anstrich von Arbeit hat. Also wir wollen halt zeigen, dass in der Gesellschaft gibt es halt unterschiedliche Formen von Arbeit. Also es gibt einerseits Lohnarbeit, die wir so alle kennen, die Wochenstunden machen und am Ende des Tages gibt es Lohn dafür. Und dann gibt es aber auch andere Arbeit, in dem Fall zum Beispiel Sorgearbeit, die auch verrichtet wird die ganze Zeit, aber nicht entlohnt ist. Und es aber trotzdem wichtig ist, zu zeigen, dass diese Arbeit eben auch die ganze Zeit stattfindet und das auch transparent zu machen und auch ein bisschen durch unsere Forschung auszuzeigen, wie wertvoll diese Arbeit ist und wie wichtig die für uns alle Menschen ist. Und dadurch ist dieses, also Sorge ist auch, immer wenn wir über Sorge sprechen, wir auch zeigen wollen, dass das einfach mehr Anerkennung braucht und es einfach dadurch sichtbar gemacht wird durch unsere Forschung auch.
Ja. Gerade eben im Kontext Ernährung. Ne? Also ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, Sandra, auch, ich finde auch, dass sich das eben im Kontext Ernährung so gut veranschaulichen lässt. Weil alle, ich glaube, der Großteil der Menschen sind sich darüber bewusst, wie viel Arbeit hinter so einer guten Mahlzeit steckt. Dass sich das Essen, also landwirtschaftliche Produkte, wenn wir über Landwirtschaft reden, über Ernährung, Zugang auch zu Essen, ist natürlich die eine Frage, wie kommen die landwirtschaftlichen Produkte zu uns? Aber die ganzen landwirtschaftlichen Produkte werden ja, die wenigsten zumindest, werden roh konsumiert. Sondern die müssen immer zubereitet werden. Die müssen irgendwie gepflegt werden. Selbst wenn ich sie bekomme zu Hause, muss ich wissen, wo lege ich sie hin, wie werden die gelagert, wie lange kann ich sie nutzen, in welcher Weise kann ich sie vielleicht auch haltbar machen, weil ich jetzt ganz viel Kohl habe, weil Winter ist zum Beispiel oder so. Also da gehört ja super viel auch Kompetenzen und Fähigkeiten mit rein, die wir, um dann sozusagen wieder auch zurückzukommen, mit welcher Brille schauen wir drauf, wo schon, das sagen nicht nur wir, das gibt es natürlich schon super viel Forschung dazu, dass eine sehr stark vergeschlechtlichte Fähigkeiten-Set ist sozusagen.
Und auch ist Zeit, das,
Zeitnutzung.
Und genau, da das ist irgendwie... da eine Unterscheidung gibt oder ihr natürlich jetzt mit der Genderbrille darauf guckt, also ist es da, kann man da noch irgendwie was ableiten oder nochmal besonders hervorheben, also jetzt bezogen auf diese Arbeiten, diese Tätigkeiten?
Das sind schon Tätigkeiten eben, die vor allem von Frauen auf jeden Fall getätigt werden oder gemacht werden. Also das sehen wir sowohl jetzt in unserer Forschung auch, dass das vor allem Frauen sind, mit denen wir die Interviews geführt haben. Nicht mal, weil wir jetzt explizit Frauen gefragt haben, sondern wir haben immer die Haushalte angesprochen und haben gesagt, ne, wer kann sich vorstellen, mit uns darüber zu sprechen? Und das waren dann meistens die Frauen, spannenderweise. Und auch sozusagen das, was sie berichten, das spiegelt das schon auch ein Stück weit wider. Aber auch da gibt es ja Zeitbudgetstudien zum Beispiel, wo sowas immer wieder auch leider über die Jahrzehnte hinweg sehr konstant dargestellt wird, dass das immer noch eine Verteilung ist, die eben stark an den Frauen oder zu Lasten der Frauen geht sozusagen. Also genau die Arbeit da doppelt geleistet wird in Lohnerwerbsarbeit, aber eben auch die Sorgearbeit zu Hause. Und vielleicht das nochmal auch ein bisschen anschaulicher zu machen, eine weitere Kollegin, die gerade in Elternzeit ist, Maike Brückner, die hat eine sehr, sehr spannende Forschung zum Beispiel auch zu diesem Mahlzeitenkulturen-Thema in Kenia gemacht. Und da ging es um die Nutzung vom indigenen Blattgemüse dort. Und das war im Kontext von einem sehr, sehr großen Forschungsprojekt, wo es vor allem darum ging, diese Nutzung von diesem Blattgemüse so ein Stück weit noch stärker zu fördern. Dass das besser vermarktet werden kann, dass das irgendwie die Leute verkaufen können, dass das den Menschen Geld einbringt, dass das halt sozusagen das neue, quasi wie das neue Superfood wird, jetzt mal ganz, ganz grob gesagt. Und das, was sie aber gemacht hat, ist zu gucken, okay, aber wie wird denn das Essen überhaupt genutzt? Wer bereitet das zu? Wer hat das Wissen darüber, wie dieses Essen überhaupt zubereitet wird? und auch wie wird es momentan in den Alltag eingebunden und hat da eben auch eine Mahlzeitenkultur von diesem Blattgemüse sehr liebevoll nachgezeichnet und auch sehr detailreich nachgezeichnet und konnte da eben sehr gut darlegen, dass es vor allem die Frauen sind, die A, das für die Haushalte anbauen und dann auch den langen, sehr, sehr langwierigen Zubereitungsprozess machen und auch das ganze Wissen da drumherum. Also was sind da für Nährstoffe drin, wie muss das zubereitet werden, damit das schmackhaft ist. Das ist nämlich gar nicht so leicht, hat sich dann sozusagen herausgestellt. Also da immer wieder auch zu schauen, was ist notwendig, damit sich Menschen so ernähren können, wie sie das wollen.
Und wir sind ja hier in Berlin, also Ernährungsrat Berlin, ja regional auch unterwegs. Und gibt es da auch Studien, die das belegen, oder ist es eher so, kann man sagen, dass global stellt sich das so dar, oder gibt es auch regionale Unterschiede, oder kennt ihr Studien jetzt hier auch aus Deutschland, aus Berlin-Brandenburg, oder sind wir da schon mittendrin in eurer Forschung?
Ja, eigentlich sind wir da mittendrin.
Sehr gut. Berichte doch mal, was gibt es da für neue Erkenntnisse? Also was untersucht ihr genau?
Also wir haben ja vielleicht noch mal einmal kurz rausgezoomt, was wir eigentlich genau untersuchen, sind ja diese soziotechnischen Innovationen. Darunter verstehen wir halt so alle möglichen neuen Plattformen, die es ermöglichen, nachhaltig sich zu ernähren. Also da fällt dann sowas wie Foodsharing drunter, aber auch die Gemüsekisten, die dann aus der Region bezogen werden, aber auch sowas wie Marktschwärmer, wo eben die ProduzentInnen in die Stadt kommen und direkt verkaufen. Und ja, da kommen wir dann schon langsam in Richtung Thema. Also wir haben zum Beispiel in unserer Forschung in unseren Interviews eben schon die Beobachtung gemacht, dass Regionalität halt sehr schon den Leuten wichtig ist und sie das auch genießen, dass sie in der Stadt eben saisonales, regionales Obst und Gemüse beziehen können. Und sonst, was vielleicht in der Stadt nochmal wichtig ist, vor allem wenn man so Geschlechterperspektive guckt, ist irgendwie immer so die Frage von Infrastruktur. Also wie ist es überhaupt möglich, sich so nachhaltig zu nähern? Also was brauche ich dafür? Also es ist ja nicht nur immer eine Frage von, oh, da ist das Produkt, zack, ich habe mich nachhaltig ernährt, sondern wie kommt das zu mir, beziehungsweise wie komme ich daran? Und da sind halt eben diese Netzwerke, die halt in der Stadt da sind, wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaften. Und dann haben wir da dann gibt es da die Abholpunkte und es gibt irgendwie WGs, die sich dazu bereit erklären, dass da das ganze Gemüse abgeliefert wird einmal die Woche. Und also sowas finde ich, würde ich jetzt mal sagen, aus unserer Forschung. Ich weiß nicht, Susa, hast du noch eine Ergänzung?
Vielleicht könnt ihr noch kurz auch ergänzen, so ein bisschen den Rahmen. Also wie viele habt ihr interviewt, dass man da nochmal so ein bisschen ungefähr weiß. Und wann war das, sodass ihr da vielleicht so ein paar kleine Eckdaten noch hinzufügt?
Also genau, wir haben jetzt eigentlich, würde ich sagen, so ein Jahr lang interviewt, also im letzten Jahr. Also das sollte eigentlich nicht so lang sein, aber dann kam Covid-19 dazwischen, überraschenderweise. Mhm. Das heißt, am Anfang, also wir haben insgesamt 40 Haushalte interviewt. Das ist ganz spannend. Das ist, wie Suse vorhin erklärt hat, wir haben jetzt nicht vorab festgelegt, oh, wir wollen 20 Männer, 20 Frauen befragen oder nicht-binäre Personen oder was auch immer, um irgendwie die Gesellschaft abzudecken, sondern wir haben einfach mal geguckt, naja, wer meldet sich denn? Es wird ja dann auch spannend. Daraus können wir dann auch Schlüsse ziehen, wer sich bei uns gemeldet hat. Und von den 40 Interviews haben wir dann insgesamt 30 Frauen und 10 Männer interviewt. Wobei es so war, dass 8 Interviews alleine mit Männern waren und 2 haben wir mit Paaren gemacht. Also da haben dann sozusagen, es waren auch 2 Heteropaare, glaube ich, und dann auch Familien, also die auch Kinder hatten. Und die waren, also altersmäßig hatten wir alles dabei, von irgendwie 20 bis über 70. Also das war echt ziemlich breit gestreut. Und der Großteil von denen hatte aber irgendwie einen akademischen Background, kann man sagen. Also das waren schon sehr gebildete Menschen. Was aber sich jetzt vom Einkommensniveau würde ich sagen, nicht jetzt so widergespiegelt hat, weil das halt auch, also es waren Leute, die, glaube ich, gut, also wir haben jetzt nicht mit armen Leuten gesprochen, würde ich sagen, aber auch das war irgendwie ziemlich breit gefächert. Also wir hatten da WGs, die auf dem Budget hatten, also wo dann in einer Vierer-WG oder so eine Gemüsekiste geteilt wurde, bis dann aber auch zu einer Person beispielsweise, die über 200 Euro die Woche für Nahrungsmittel ausgegeben hat. Also ziemlich unterschiedlich. Was uns aber aufgefallen ist, dass wir sozusagen mit sehr vielen Leuten, die man sozusagen vielleicht das Weißdeutsche gesprochen haben, also sagen kann. Und das führen wir ein bisschen darauf zurück, dass diese Plattformen, die wir untersucht haben, eigentlich meistens auch auf Deutsch sind. Also das sind nicht jetzt irgendwie die internationalen, auf mehrsprachigen verfügbaren Plattformen. Ja, jetzt habe ich, bin ich schon ziemlich ins Detail gegangen.
Ja, also das heißt Plattformen, das war Marktschwärmer, ne, hattet ihr euch, glaube ich, angeguckt, genau. Und solidarische Foodsharing. Landwirtschaft, Foodsharing.
Wir hatten Menschen, die haben Urban Gardening gemacht.
Genau, so Schrebergärten.
Genau, Märkische Kiste, beziehungsweise auch Produvin, also generell so Kistenbestellabos hatten wir gemacht. Und verpackt. Supermärkte waren auch ein paar Leute dabei.
Also und das heißt, die konnten sich dann einfach selber melden bei euch, oder? Also das war, ihr habt sozusagen das Angebot gestreut und dann kam eine Resonanz. Und das ist ja tatsächlich, wie du sagst, Sandra, das ist ja auch schon eine Erkenntnis. Also wer meldet sich dann? Und genau, habt ihr ja schon irgendwie so ein bisschen angedeutet, es waren überwiegend Frauen. Genau, bestätigt das eure Thesen, die ihr so im Kopf hattet, oder sagt ihr, okay, da ist jetzt nochmal was Spannendes, gerade bei dieser Rückmeldung vielleicht auch nochmal aufgeploppt?
Nee, also ich glaube, das war schon von unserer Seite zu erwarten, dass das so sein wird. Wir haben da jetzt tatsächlich in dem Sinne leider nicht die großen emanzipatorischen Veränderungen beobachten können. was schade ist, wäre super gewesen. Aber es waren tatsächlich viele spannende Punkte irgendwie mit dabei. Wir hatten so ein paar ja auch schon in unserem Podcast vorgestellt. Also so die Frage von Digitalisierung, die das schon ermöglicht, da ein Stück weit diesen Arbeitslast, die existiert im Kontext von Nahrungsmittelversorgung, aufzulösen. Also dadurch, dass Menschen in der Lage sind, zu Hause in Ruhe vom Sofa aus oder vielleicht sogar in ihrer Küche. Also ich war zum Beispiel bei einem Interview, war ich mit dabei, da hat dann das war eines der Paar-Interviews, die standen da in der Küche. Eine Person hat in den Kühlschrank reingeguckt und hat halt gesagt, oh, wir haben noch das und wir haben noch das, und die andere Person saß am Rechner und hat dann gemeint, naja, dann lass uns doch das so und das so bestellen, was denkst du, haben wir das noch da? So, das wurde halt viel besser aufgeteilt und sie haben halt auch gemeinsam geplant, was gegessen werden soll in der nächsten Zeit. Und das hatten wir des Öfteren gehört, ne? So dieses, wir planen das dann gemeinsam. Also das ist schon eine Chance sozusagen, aber letztendlich war es dann doch häufiger zu hören, dass die Frauen diejenigen waren, zum Beispiel, die dann das Essen zubereitet haben. Mhm. Da war dann meistens so dieses, ja, ich mach's halt lieber. Ganz oft kam auch, bei mir geht's halt schneller. Was natürlich auch interessant ist, weil das kommt ja irgendwo her. Das ist ja nichts, nothing God given, nichts Gottgegebenes sozusagen, sondern das ist ja was sich aus einer Routine heraus entwickelt.
Und habt ihr das dann auch während des Interviews gespiegelt oder wart ihr eher so beobachtend und habt gesagt, okay, wir nehmen das jetzt erstmal auf? Also war nicht Teil der Forschung, müsste man also anders auswetzen wahrscheinlich dann, um ja, das auch noch zu erfassen.
So, ja. Genau, also wir haben schon sozusagen irgendwie Gespräche und haben auch immer mal, wenn es gepasst hat, so von uns was einfließen lassen, aber haben sozusagen, es war schon, ne, wir hatten einen festen Leitfaden, das ist klar, mit Fragen, die wir irgendwie, Fragenbereichen, die wir irgendwie abdecken wollten, aber häufig haben sich da schon auch sehr schöne Gespräche ergeben, weil gerade am Anfang waren wir bei den Leuten in den Küchen zu Hause und haben mit denen zu Hause gequatscht, was natürlich einfach auch super spannend war. Also ich glaube, ich habe nie mehr über Nahrungsmittel und Zubereitung von Essen erfahren als im Kontext dieser Interviews, weil wir dann so ganz viele kleine Tipps und Tricks und Kniffe noch von den Menschen mitbekommen haben. Irgendwie, ja, ich mache das immer so und so, oder dann kleine Rezepte irgendwie uns noch erzählt worden. Und auch später, als wir das dann digital gemacht haben, war das echt super interessant und immer noch eine sehr, ich würde fast schon sagen, intime Atmosphäre, weil uns die Leute haben in ihre Küchen reinschauen lassen, sei es jetzt digital oder in real. Und das war irgendwie mal eine sehr nette Gesprächsatmosphäre auf jeden Fall.
Mhm. Du nickst, Sandra? Also
ja, ich habe gerade ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt. Weil das so schön war, immer wenn wir in die Küche gegangen sind. Das war wirklich irgendwie super cool und immer total nett von den Leuten, weil manche davon haben wir auf der Straße kennengelernt sozusagen. Wir haben ja auch so Akquise gemacht sozusagen, sind dann vor dem Unverpacktladen gestanden oder bei den Marktschwärmern oder so, und die kannten uns ja gar nicht und haben uns immer super herzlich aufgenommen. Maike und ich haben auch mal nach einem Interview Marmelade mitgegeben bekommen und so. Also ich finde, da alleine hat sich auch schon die Sorge wieder gespiegelt irgendwie, ne? Wie sorgsam diese Menschen eben auch mit uns umgegangen sind und auch wie wichtig ihnen dieses Thema ist und auch da einfach Zeit zu investieren und sich darüber nochmal zu unterhalten. Und im Nachhinein haben wir auch nochmal Links geschickt bekommen und so. Also da echt, oh, das war schön.
Da würde ich auch glatt nochmal einhaken, weil ja Sandra vorhin so ein bisschen erzählt hat und umrissen hat, welche Menschen wir befragt haben. Und ich glaube, das, was sozusagen spannend ist, das ist natürlich schon eine recht, also in mancherlei Perspektive war es eine sehr heterogene Gruppe, aber zum Teil eben auch sehr homogen. Und das, was sie auf jeden Fall alle vereinigt hatte, die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, war, dass es Leute waren, eigentlich passt das zu eurem Podcast-Titel, die schon mal los sind. Also die sich irgendwie Gedanken darüber gemacht haben, wie sie in ihrem Kleinen, die meisten waren sich auch enorm bewusst über die Grenzen ihrer eigenen sozusagen Gestaltungsmöglichkeiten, ne? Sondern es war immer dieses, okay, was kann ich im Kleinen tun, um irgendwie diese Welt in der ökologischen, aber auch in der sozialen Perspektive ein Stück weit besser zu machen. Und da auch im Rahmen ihrer Ressourcen, die ihnen zur Verfügung standen, sei es jetzt, und das sind ja die verschiedenen Aspekte, die eine Rolle spielen, was wir auch wieder in den Interviews sehr gut gesehen haben. Ne? Zeit spielt eine große Rolle, eine sehr, sehr große Rolle. Also die Kanäle müssen passbar in den Alltag hineingemacht werden, ein Stück weit. Es ist nicht so sehr, dass die Menschen jetzt sagen, oh, ich bin total faul und ich will jetzt gar nichts machen, sondern sie sind natürlich schon bereit, auch ein Stück weit Herausforderungen in Kauf zu nehmen und weitere Wege zum Beispiel zu fahren oder irgendwie, ne, sammeln sich. Wir haben auch zum Beispiel ganz oft so Patchwork-Teppiche von Versorgungskanälen entdeckt. Also die wenigsten haben nur den einen einzigen Kanal genutzt, sondern sind in den Bioladen gefahren, um sich das zu holen, haben dann bei der Solawi ihr Gemüse bezogen und sind dann vielleicht nochmal ab und an Foodsharing gegangen oder sowas. Also so, das ist schon immer so ein Flickenteppich und so ein Versuch, da den bestmöglichen Weg zu finden. Und da spielt eben Zeit eine ganz große Rolle und aber auch Geld, klar. Wobei es immer eine Frage war von, wie sehr haben die Leute auch ein Bewusstsein dafür und dadurch auch eine intrinsische Motivation, gewisse Dinge in Kauf zu nehmen. Da fand ich zum Beispiel auch eine Perspektive total spannend, dass es so einen Unterschied gab zwischen, lasse ich mir mein Essen von Saisonalität und auch das, was ich in dieser Gemüsekiste geliefert bekomme und sowas alles zubereiten. Also bin ich da so, dass ich sage, was auch immer auf den Tisch kommt, daraus mache ich was Leckeres. Oder überlege ich mir ganz konkret, was ich essen möchte und gehe dann einkaufen. Und gerade das Erstere, ne, dieses, ich kriege irgendwas geliefert, zum Beispiel in dieser Kiste oder über eine solidarische Landwirtschaft bekomme ich halt meinen Anteil und dann muss ich daraus was machen. Das ist ja ein enormer Anspruch das fordert ja ein enormes Wissen, dann zu wissen, was mache ich denn mit einem Gemüse, was ich vielleicht auch noch nie gesehen habe, wo ich gerade jetzt mal mit dem Blick auf dem Beipackzettel sozusagen, der da in der Lieferung mit drin war, den Namen weiß und dann muss ich mir jetzt irgendwie ausdenken, wie koche ich das? So. Also da auch, wo der Arbeitsaspekt auch wieder nochmal deutlich wird, ne, dass da nochmal mehr Arbeit reingesteckt werden muss, um das auch wirklich in den Alltag einzupassen, eben so in Form der nachhaltigeren Kommunikation, Ernährung.
Ja, spannend. Also genau, ihr habt jetzt ja sehr ausführlich oder auch nochmal sehr anschaulich auch beschrieben, dass ihr mit den Menschen, mit denen ihr gesprochen habt und die Interviews geführt habt, das sind ja so Individuen gewesen, ne, die durch ihre Entscheidungen zu Hause was verändern können. Und wenn wir aber sagen, eigentlich müssen wir auch die Verhältnisse verändern, das habt ihr jetzt schon gesagt, ihr habt halt einen kleinen Ausschnitt, es geht um Zugangsfragen zu nachhaltigen Lebensmitteln. Und wenn wir nochmal gucken, okay, wie muss so eine Umgebung eigentlich gestaltet sein, habt ihr da auch Erkenntnisse, die ihr schon aus der Forschung ableiten könnt? Also was muss es vielleicht sich noch ändern im Rahmen der, ja, der Umgebung letztendlich? Also die individuellen Entscheidungen haben wir jetzt gut angeschaut, aber ja, wie muss sich das Gesamtsystem nochmal ändern, strukturell, damit mehr noch diese Zugänge auch haben? Oder habt ihr da Indizien gefunden oder könnt da was ableiten aus eurer Forschung?
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Stichpunkt ist ja immer irgendwie Lokalisierung, Regionalisierung. Also einerseits, also woher kommt mein Essen und ist es nah genug? Ich möchte irgendwie nicht, dass der Apfel jetzt aus Neuseeland hierher gekommen ist. Das ist immer eine Frage, aber gleichzeitig geht es auch immer viel mehr um so wieder die Frage von Struktur, also vor allem, was so logistische Fragen angeht. Also wie komme ich da dran? Also wo sind diese Verteilpunkte? Sind die in zum Beispiel in nachbarschaftlichen Netzwerken organisiert? Also sowas war immer super spannend, wenn es um so Kieze ging. Also vor allem in Berlin, wenn dann irgendwie in der Nachbarschaft gab es dann irgendeinen Ort. Ich glaube, einmal war es eine Firma, wo die irgendwie rein konnten, oder es gibt irgendwo einen Container, der dann irgendwie für alle zugänglich ist. Und über die Wege der Nahrungsmittelversorgung ist es irgendwie auch cool zu sehen, dass die Leute so auch soziale Netzwerke entwickeln und sich da dann auch unterstützen und beispielsweise dann auch so diese Fragen von Zeit sparen. Also wenn ich jetzt heute länger arbeiten muss und muss irgendwie noch mein Gemüse holen, weil das irgendwie morgen vielleicht komme ich da nicht mehr hin oder es wird schlecht, dass man dann weiß, oh ja, meine Nachbarin so und so, die kann das für mich mitnehmen. Hatten wir zum Beispiel einen Fall, wo die erzählt hat, oh ja, unsere Kinder gehen zusammen in die Kita, dann hat mir die das einfach am nächsten Tag mit in die Kita gebracht oder so. Also es ist auch so eine Frage, dass eben der Kiez auch näher kommt. Und da halt eben irgendwie Fragen von, wie können wir das organisieren, das irgendwie logistisch umzusetzen, so nah wie möglich an dem Zuhause. So, das wäre jetzt so mein Beitrag, Susa, hast du noch?
Ja, also ich glaube, da ist ja der Ernährungsrat auch schon dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dieser Idee dieser Lebensmittelpunkte und sowas in die Richtung, glaube ich, darum geht es ja, ne? Dass man irgendwie Orte schafft, in denen sowohl materielle Zugänge geschaffen werden, als auch immaterielle Zugänge, also dass auch sozusagen Initiativen unterstützt werden, die Menschen ermöglicht, überhaupt erstmal auch zu verstehen, was Saisonalität ist. Ne? Das ist ja auch ein Bewusstsein, was ich erstmal wieder bekommen muss. Und dass die Strukturen geschaffen werden, dass ich Wissenslücken, die ich diesbezüglich habe, vielleicht auch ein Stück weit wieder schließen kann. Also auch da, glaube ich, ist so die Frage, einfach von der Mahlzeit her eben zu denken. Also was brauchen Leute? Wie muss eine Struktur, eine Rahmenbedingung aussehen, damit Menschen in der Lage sind, sich eine gesunde, nachhaltige Mahlzeit zuzubereiten? Mhm. Was brauchen die dafür sozusagen? Das muss gesellschaftlich ausgehandelt werden. Das können wir natürlich jetzt auch nicht per se sozusagen eine Blaupause drauflegen. Das ist ja auch kontextabhängig, das ist lokalabhängig, das ist kiezabhängig sozusagen. Das muss aber einfach auch so dann natürlich ausgehandelt werden.
Und genau, wir haben auch nicht so ganz dieses sperrige Wort Geschlechtergerechtigkeit oder Gendergerechtigkeit irgendwie nochmal angeguckt. Das hatten wir im Vorgespräch, wollten wir es eigentlich auch nochmal angucken. Also letztendlich sprechen wir, glaube ich, die ganze Zeit schon darüber. Und die Frage ist, also wie kommen wir denn dahin, dass es gerechter wird, also auch aus einer Genderperspektive?
Also aus unserer Perspektive, so wie wir das irgendwie immer analysieren, wäre es super gerecht, wenn irgendwann so die ganze Arbeitsverteilung gleich verteilt, also wenn die Arbeitslast im Haushalt gleich verteilt wäre. Also auf Ernährung bezogen wäre das dann einfach, wenn alle Schritte, die irgendwie was mit Ernährung zu tun haben, die wir jetzt uns angucken, zum Beispiel sowas wie die Planung vom Essen, dann die Besorgung, die Zubereitung, aber auch Aufräumen und sowas, wenn das irgendwann zwischen den Geschlechtern gleich verteilt wäre. Weil wir halt davon ausgehen, dass es halt ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft gibt hinsichtlich dieser einerseits der Arbeitsverteilung, andererseits aber auch von zum Beispiel Fragen von Wissen. Also das ist nicht nur irgendwie, wer macht, sondern auch, wer weiß. Also zum Beispiel, wer weiß um das Produkt, wie gesund ist das, wer in der Familie mag das Essen gerne, das nicht so gerne, wer ist, verträgt das so gut und wer verträgt das nicht so gut. Und das sind irgendwie so solche Fragen, die immer im Hintergrund laufen. Und Forschung zeigt, dass das irgendwie Frauen immer diese Gedanken sich mehr stellen oder vielleicht auch mehr dieses Wissen haben, weil sie halt die Hauptverantwortlichen sind im Haushalt, wenn es um Ernährung geht. Aber auch dann wieder so eine Frage von Zeit, was Susi vorhin schon meinte. Wer verbringt eigentlich wie viel Zeit damit, sich um Ernährung zu kümmern? Das heißt auch das, wenn sich das irgendwie mal 50-50 annähern würde, würde es auch schon mal gerechter zugehen. Aber dann auch wieder so auf der strukturellen Ebene, also Arbeit, ne? Also wer hat zum Beispiel wie viele Stunden auf Lohnarbeit und wie viele Stunden auf Sorgearbeit, wenn sich das irgendwie auch angleichen könnte. Oder was bei uns, was ich immer auch spannend finde, ist, dass diese Plattformen sich ja auch irgendwie in den Alltag integrieren müssen, ne? Und ein Beispiel ist zum Beispiel, dass sowas wie Ernährung ja häufig so zwischendrin erledigt wird, ne? Irgendwie bin mit der Arbeit fertig und dann muss ich noch schnell mein Kind aus der Kita abholen und dazwischen gehe ich noch schnell einkaufen. Mhm. Dann irgendwie mit dem Fahrrad hier noch da und hinten noch irgendwie drauf. Das heißt, solche Fragen muss man sich eben dann auch stellen, ne? Also wie können diese Arbeitslasten oder diese Gedanken und die Wege vielleicht auch so organisiert werden, dass das zwischen allen gleich verteilt ist.
Mhm. Ja, und ich würde da vielleicht auch noch anschließen, dass es sozusagen genau eine ganz praktische, alltägliche Verteilungsfrage ist, aber eben auch eine Frage der gesellschaftlichen Bewertung und auch welche Perspektiven werden eingebunden. Und ich glaube, dass Geschlechtergerechtigkeit auch nicht funktioniert, ohne dass eben genau diese Schritte, diese Praktiken, diese alltägliche Arbeitslast in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen mitgedacht wird. Also es ist einfach wichtig, diese alltägliche Perspektive, die vor allem Frauen, nicht nur Frauen, ne, wir wollen das nochmal ganz klar sagen, wir wollen jetzt nicht sagen, dass es gibt auch viele Männer natürlich, die das machen sozusagen, aber wie gesagt, halt Budgetstudien und verschiedenste andere Erhebungen zeigen, dass es immer noch vor allem Frauen sind, das bleibt hoffentlich, wie gesagt, nicht so, aber dass diese Tätigkeiten auch mitbedacht werden, wenn es um Entscheidungen im großen Ganzen geht. Das wird ja häufig gerne gemacht, dass genau diese Tätigkeiten so in das Private, in den Haushalt, das ist ja aus Liebe, deswegen muss man das ja alles nicht entlohnen, ne? Sondern auch da sich bewusst zu werden, genau, was Sandra gesagt hat, das sind Sachen, die passieren häufig zwischendurch, aber trotzdem sind sie mit Arbeit verbunden, trotzdem sind sie mit Anstrengungen verbunden. So dieser Begriff, im Deutschen gibt es diesen Begriff auch des Mental Loads, ne? Also so ist noch genug Essen im Kühlschrank. Ich muss mich darum sorgen, dass meine Familie satt wird, dass alle gesund sind, gesund ernährt werden. Da werden ja auch die Ansprüche immer höher sozusagen, die sich dann an die Haushalte stellen. Und dass das einfach diese Perspektive, da kommen wir auch wieder zu diesem Mahlzeitenbegriff zurück, dass halt diese Idee der Mahlzeit, Mahlzeitkulturen mit auch Eingang in Entscheidungsprozesse, sowohl politisch als auch zivile Gesellschaft oder wirtschaftliche Entscheidung sozusagen.
Ja, danke Suse für die Brücke. Wir nähern uns dem Ende schon unseres Podcasts, weil genau, du hattest es ja auch vorhin schon gesagt, unser Titel ist Wir sind schon mal los. Und wir möchten eben auch Mut machen und zeigen, dass es geht oder ja, schon Leute unterwegs sind in Richtung sozial-ökologische Ernährung und eines Ernährungssystems. Und wir adressieren ja auch die Politik oder was hattest du jetzt auch gerade schon gesagt, dass es ja da auch mitbedacht werden soll in politischen Entscheidungen und genau, was sollte mitbedacht werden, also was wollte uns mitgeben auch an wichtigen Zutaten, haben wir es jetzt genannt, während der Science Slams, da habt ihr das schon auch ein bisschen geslammt, aber vielleicht können wir da jetzt ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden und auch nochmal schauen, okay, was sind denn so Erkenntnisse, die ihr mitgeben wollt und uns auch als Ernährungsrat mitgeben wollt. Das wäre toll, da nochmal von euch zu hören.
Ich kann mal mit einem Beispiel anfangen und dann kannst du ergänzen vielleicht. Vielleicht ein bisschen so diese Sache von, es geht nicht immer nur um das Materielle. Ne? Es geht nicht darum, mehr Geld da rein zu buttern und irgendwo ganz mehr Bioläden zu eröffnen und noch mehr Geld in Biolandwirtschaft zu stecken oder so, sondern auch so eben die Strukturen zu schaffen und eben die Ernährungsumgebung so zu gestalten, dass alle Leute daran mitgedacht werden können, dass es eben einfach einen Zugang gibt, dass so also Fragen wie, was auch bei uns aufgefallen ist, naja, welche Sprache wird da benutzt, wie wird irgendwie, ist Arbeitslast verteilt, wie können wir die gerechter wie können wir die gerechter mitdenken, ne? Also an wen nehmen wir als Maßstab, wenn wir uns Fragen von Zeit stellen, ne? Also wie viel, weil das Häufigste, was wir in den Interviews gefunden haben, war immer so, wir haben nämlich am Ende so eine Frage von, wenn ich dir einen Zauberstab geben könnte, was würdest du gerne verändern, sowohl irgendwie in deinem persönlichen, aber auch vielleicht im gesamten Ernährungssystem. Und voll viele sagen, oh, Zeit, ne? Also selten kommt die Antwort so, oh, wenn ich einfach ganz viel Geld hätte, dann könnte ich mir alles kaufen, sondern es ist wirklich so, oh, ich bräuchte einfach mehr Zeit, ne? Ich will mich damit mehr beschäftigen, ich will häufiger irgendwie mal auch rausfahren vielleicht und aufs Feld selbst gehen, mir das genauer angucken. Das geht aber nicht immer nur, wenn ich irgendwie 40 Stunden arbeite und noch zu Hause Kinder habe. Also so, also auch ein bisschen das Immaterielle noch stärker mitzudenken und irgendwie Fragen eben von Zeit, das ist für mich irgendwie wichtig.
Also auch die Frage, wie wollen wir arbeiten, ne? Oder was ist sozusagen die Wochenarbeitszeit, also auch darüber nachzudenken und das eigentlich zu reduzieren, um letztendlich noch mehr, also oder
ja, genau,
also anders voll zu verteilen, die Ressourcen sozusagen.
Voll.
Ja, was noch? Was habt ihr noch so an Zutaten?
Also ich würde daran anschließend eben, hatten wir vorhin schon so, diese Unterstützung von so lokalen Initiativen, es geht ja eigentlich schon ganz viel. Also eine Interviewpartnerin, die hat das mal gesagt, die ist wirklich sehr, sehr engagiert, sagt aber auch zum Beispiel, die hat keine Kinder, sozusagen sie muss für sich sorgen und manchmal noch für ihren Partner und versucht da deswegen so konsequent und auch so engagiert wie möglich sich zu ernähren und aktiv zu sein und sagt eben selber, es gibt schon super viel. Es gibt eigentlich schon alles. Es muss nichts neu erfunden werden. Es muss nur das, was da ist, muss sozusagen gefördert und gefordert werden. Und ich glaube, das ist auch, ne, so die Frage von, was wäre eine Zutat, ist auch für PolitikerInnen zu sagen, es gibt super viel schon. Und das muss einfach stärker mit eingebunden werden in den Entscheidungsfindungsprozess und auch in den Gestaltungsprozess von eben Ernährungsstrukturen. Also wenn es darum geht, wie kann Berlin eben ernährungssouverän oder ernährungssicher sozusagen werden, dann müssen eben genau diese verschiedenen Initiativen mit eingebunden werden, aber auch die verschiedenen Perspektiven, was Sandra gesagt hat, um da die Bedürfnisse auch wirklich dementsprechend abdecken zu können. Und eine Idee, die wir zum Beispiel auch immer wieder bei unserem Fachgebiet diskutieren, die jetzt gar nicht so sehr mit dem Forschungsprojekt konkret zu tun haben, sondern die eher so auch aus unseren theoretischen Nachdenken und sowas immer wieder entstehen und wo wir sagen, eigentlich wäre es doch das, ist so wieder auch diese Idee der Großküchen ein Stück weit zu pushen. Also weil natürlich ist an sich, ist es ja super uneffizient und auch nicht nachhaltig, dass Leute individuell in ihren Haushalten, ne, wie viele Haushalte in ganz Berlin kochen sich abends ihr Essen oder mittags ihr Essen. Das ist natürlich aus einer Perspektive von Nachhaltigkeit wäre das natürlich viel sinnvoller, das irgendwie in gemeinschaftlich wieder viel stärker auch anzulegen, ne? Und auch was so eine Frage von Arbeitsteilung, von mehr Zeit und sowas angeht, würde das ja auch ein Stück weit entlasten. Und dann kann man da ja auch kreativ sein und sagen, es gibt pro Kiez mehrere Großküchen, eine vegetarische, eine mit regionalem Fleisch, eine mit irgendwie vielleicht auch nochmal verschiedenen Geschmacksrichtungen, ne, irgendwie, wo es ganz scharfes Essen gibt und weiß ich nicht. Da kann man ja kreativ sein, aber auch das sind ja dann Prozesse, die eben ausgehandelt werden könnten, gesellschaftspolitisch. Ne? Das muss ja nichts jetzt sozusagen sein, was hingesetzt wird, sondern wo gemeinsam gestaltet wird. Also von daher finde ich wirklich auch, ich kann das nur nochmal an der Stelle auch betonen, auch im Zuge von der Aktionskonferenz wurde da ja viel auch drüber diskutiert, diese Lebensmittelpunkte, diese Idee von so in den Kiezen verwurzelten Orten, wo Nahrungsmittel oder alles rund um die Nahrungsmittelversorgung einfach eine große Rolle spielt und Menschen daran auch beteiligt sind, das auszugestalten, finde ich, oder würden wir sagen, ist wirklich eine sehr gute Idee und auf jeden Fall ein Schritt in eine gute Richtung.
Sehr gut, ja, klingt gut und genau, diese Küchen als Orte auch zu installieren, die zugänglich sind, offene Orte, sehr cool. Und jetzt seid ihr ja in eurer Forschung und das ist natürlich wichtig, dass die auch zu Ende geht und ihr habt da wahrscheinlich auch Interesse daran, dass das zu Ende geht irgendwann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch noch total viel gibt, was darüber hinausgeht oder ihr merkt, oh, das sind auch noch so spannende Themen. Also falls jetzt Leute zuhören, die denken so, wow, ich besuche gerade noch ein Thema, das klingt alles so spannend. Habt ihr tolle Forschungsfelder oder offene Fragen, wo ihr sagt, okay, das wäre tatsächlich was, das haben wir jetzt auch im Rahmen unserer Forschung aufgedeckt, dass da noch eine große Lücke ist. Und vielleicht auch aus mit der regionalen Brille für hier Berlin, Brandenburg. Also habt ihr da noch Forschungsfelder entdeckt, wo es noch Potenzial gibt für alle, die jetzt noch nicht wissen, was sie in der Abschlussarbeit verwerten wollen oder Doktorarbeit schreiben wollen oder wie auch immer?
Ich sitze ja tatsächlich selber gerade an meiner Forschungsarbeit, an meiner Promotion sozusagen, an meiner Doktorarbeit. Und das ist zum Beispiel was, wo wir halt sagen würden, diesen Sorgebegriff, das versuche ich da auch, aber das sozusagen kann ja auch noch weiter ausgeweitet werden, aber diesen Sorgebegriff eben auch in viel stärker in die landwirtschaftliche Produktion hineinzubringen, sozusagen auch Tätigkeiten der landwirtschaftlichen Produktion sind nicht nur in dem Sinne produktive Tätigkeiten, sondern sind auch sorgende Tätigkeiten, also Leute um sozusagen gute Nahrungsmittel sorgen, um die Natur sorgen, um einen wie auch immer gestalteten Anbau sozusagen von Lebensmitteln. Und ich glaube, was natürlich auch immer wieder spannend ist, ist, wie können andere Strukturen der ProduzentInnen und KonsumentInnen-Beziehungen aussehen, die direkter sind und da aber mit einer Forschungsperspektive herangehen, die viel holistischer ist, also wo sozusagen sowohl von beiden Seiten, es gibt natürlich schon ziemlich viel über, da wird ein Hof betrachtet, eine solidarische Landwirtschaft und dann wird sich diese solidarische Landwirtschaft angeschaut. So. Oder dann das, was wir jetzt in dem Fall auch gemacht haben, dass gesagt wird, wir gucken uns nur die Konsumseite an. Aber das nochmal viel stärker auch wirklich als ein ganzes System zu betrachten, was es ja eigentlich auch ist und auch in ihren Abhängigkeiten, in denen es halt existiert, da würden wir sagen, das gibt es zum Beispiel auch noch nicht so viel. Mhm.
Sandra nickt, genau, ich würde sagen, das ist eine Zustimmung. Ja, genau, es ist ja der Nachgang des Science Slams, deswegen jetzt hier auch nochmal so den Fokus auch auf Forschung und welche Rolle Forschung ja auch spielen kann in der Transformation. Ja, und dass Beiträge auch sich wichtig sind, woraus wir lernen können, wie es weitergehen kann. Und ja, bevor wir jetzt hier den Sack zumachen oder den Podcast zumachen, wollt ihr uns noch was mitgeben oder wollt ihr dem Ernährungsrat noch was mitgeben? Dann könnt ihr das jetzt sagen.
Ich muss erst mal das Mikro angehen wieder. Also ich glaube, wir haben das ja, oder ich habe das auf jeden Fall ja schon öfters im Interview jetzt gesagt, ich finde es eine super wichtige Arbeit, die da gemacht wird, oder wir finden, dass das eine super wichtige Arbeit ist, die da gemacht wird, eben genau diese Schnittstelle zu sein, und wir würden einfach nur sagen, weiter so. Und natürlich auch vielen Dank für diese coole Möglichkeit der Aktionskonferenz des Science Slams und jetzt auch des Podcasts. Also ich glaube, im Endeffekt würden wir dem Ernährungsrat gerne zwei enthusiastisch erhobene Daumen mitgeben.
Ja, sehr schön. Ja, genau. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir einen weiteren Science Slam machen, um einfach mehr Zutaten auch zu sammeln. Also ich glaube, da ist einiges, was wir auch, oder ja, es gibt ein großer Hochschulstandort letztendlich Berlin-Brandenburg und wo viel gearbeitet, geforscht wird. Und ja, dass wir das auch über so ein Medium wie einen Podcast auch anderen Menschen noch zugänglich machen oder mehreren Menschen, sagen wir mal so, zugänglich machen. Ja, Sandra, möchtest du noch abschließende Worte sprechen?
Ich würde mich auch an Suse anschließen und würde auch auf jeden Fall sagen, weiter so und traut euch, macht weiter. Da draußen sind so viele Menschen, die das gut finden. Vielleicht nicht offizielles sagen, aber ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Ohren und ich bin irgendwie sehr hoffnungsvoll, dass wir in ein paar Jahren uns noch toller ernähren in dieser Stadt.
Das sind doch optimistische Worte fürs Ende. Und ja, ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, ich hoffe, wir begegnen uns irgendwann nochmal in echt. Jetzt war das ja eine Aufzeichnung per Zoom, die wir gemacht haben. Also falls es vielleicht ein paar kleine Tonhopser gab, dann liegt es daran. Aber es hat auf jeden Fall nicht daran, oder es hat den Inhalt nicht kaputt gemacht, sagen wir mal so, sondern es ist dadurch zu erklären. Also vielen Dank und ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß weiterhin bei eurer Forschung und viel Erfolg, gutes Gelingen dabei. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und sehen uns irgendwann wieder. Dann ja, macht's gut.
Ciao. Danke.
Schön, ciao.